Es ist der 29. März 2023, eine Woche vor Ostern. Ein kleiner Junge aus dem Westerwald kommt nach Koblenz ins Krankenhaus. Er hat hohes Fieber und Schmerzen am Fuß. Einen Tag später stirbt das Kind an einer Sepsis. Der Junge heißt Raphael. Meine Kollegin Maja Wagner hat seine Geschichte aufgeschrieben und sie ist heute zu Gast bei mir im Podcast-Studio. Hallo Maja.
Hallo Finn, danke, dass ich da sein darf.
Es geht in dieser Folge um diffuse Symptome, um eine zu langsame Behandlung und um die zweithäufigste Todesursache bei Kindern in Deutschland. Mein Name ist Finn Holitzka und ihr hört RZ Inside. Maja, schön, dass wir heute sprechen können, auch wenn der Anlass natürlich leider ein trauriger ist. Du hast eine sehr dramatische, auch sehr bewegende Geschichte aufgeschrieben. Und zwar geht es da um das Schicksal von Raphael, einem kleinen Jungen, der letztes Jahr im Camperhof in Koblenz verstorben ist. Wer war Raphael? Was kann man heute noch über ihn sagen?
Raphael war ein 9-jähriger, sportlicher, liebenswerter, lebhafter Junge aus Helders, der dort mit seiner Familie, seinen Eltern und seinem 4 Jahre jüngeren Bruder gelebt hat. Die Familie lebt heute noch dort mit den Großeltern. Er war Sportler durch und durch, sagt seine Mutter. Fußballer, war im örtlichen Fußballverein. Und Fußball war sein Leben, hat seine Mutter immer wieder erzählt. So ist sein Grab auch gestaltet. Also es ist ein Fußball und seine Rückennummer darauf. Er konnte in den Ferien tagsüber im Fußballcamp sein und abends ist er noch zum Training gegangen. Aufgeweckter Junge sollte nach den Sommerferien 2023 eigentlich nach Dierdorf gehen, auf die weiterführende Schule. Dazu kam es ja nicht.
Ja, dazu kam es nicht, denn wir haben es im Vorspann schon kurz gesagt, Raphael ist verstorben an einer Sepsis in einem Krankenhaus in Koblenz. Wir kommen gleich noch dazu, was das genau ist. Ich möchte gerne vorwegschicken, wir reden heute über dieses Schicksal und über diese Familie. Das passiert natürlich alles im Einverständnis mit der Familie, denn die sind an dich herangetreten als Redakteurin im Westerwald, weil sie über ihre Geschichte und über diesen schweren Schicksalsschlag mit dir sprechen wollten. Die Familie Berges-Hallmann sagt, es geht ihnen nicht darum anzuklagen, aber sie wollen sensibilisieren für dieses medizinische Problem, um das es da eben geht. Und man kann, glaube ich, auch sagen, das war eine außergewöhnlich lange und für dich als Reporterin auch außergewöhnlich intensive Recherche.
Das stimmt, du hast recht, denn die Mutter sagte zu mir in dem Gespräch, das wir daraufhin geführt haben, wenn sie bestimmte Dinge gewusst hätte, vielleicht hätte Raphael dann nicht sterben müssen. Und um anderen Familien diese Erfahrung zu ersparen, sind sie eben auf die Zeitung zugekommen. Wobei ich sagen muss, beide Frauen waren sehr gefasst, sehr stark.
Also aber die Mutter und die Oma.
Die Mutter und die Oma, mit den beiden habe ich persönlich gesprochen in Selters. Die haben dort eine Tageseinrichtung für Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen. Dort ist Raphael auch groß geworden. Also da fließt eben Privates und Berufliches ineinander. Und wir saßen dort und wir saßen mehrere Stunden zusammen, weil wir wirklich Punkt für Punkt die ganze Geschichte durchgegangen sind.
Vielleicht sprechen wir da jetzt mal ein bisschen drüber, was der Familie eigentlich genau im Frühjahr 2023 passiert ist. Man muss vielleicht nochmal dazu sagen, die Familie kommt aus Selters im Westerwald. Raphael ist dann nach Koblenz ins Krankenhaus gekommen, eine gute halbe Stunde entfernt tatsächlich. Das liegt auch daran, dass dort im Camperhof natürlich die größte Kinderklinik der ganzen Region ist, eine der großen Kinderkliniken in Deutschland, so beschreiben die sich selber. Also die haben jedes Jahr 10.000 minderjährige Patienten. Und Raphael ist dort eingeliefert worden mit Beschwerden, die man nicht so ganz greifen konnte, aber natürlich der Hoffnung der Familie, jetzt wird es ihm schnell besser gehen. Was ist da damals passiert?
Also an diesem 29.03., das war ein Mittwoch, kam die Familie, also Nathalie Berges-Hallmann mit Raphael, abends mit dem Notarzt in den Camperhof und Raphael hatte hohes Fieber, das sich nicht mehr senken ließ, schon seit einigen Tagen. In den Tagen zuvor war die Mutter auch bei verschiedenen Ärzten gewesen, unter anderem auch beim Kinderarzt, der auf Hirnhautentzündung getestet hatte. Sie hatte schon nach Bluttests gefragt, aber es ging auch die Grippe um. Deshalb haben die Ärzte da nicht so richtig drauf reagiert. Und an diesem Mittwoch half kein Fiebermittel mehr. Also kein Zäpfchen, keine Wadenwickel, kein Nichts. Die Mutter hatte alles ausprobiert und das Fieber stieg und stieg. Er lag bei knapp 41 Fieber und hatte starke Schmerzen im Fuß. Neben anderen diffusen Symptomen, sage ich jetzt mal.
Und wie gesagt, eigentlich sonst ein Kind, was total sportlich, richtig, total agil war.
Genau, die Mutter hat auch gesagt, sie kannte das gar nicht, dass Raphael so kränkelt. Er hatte 5 Wochen vorher eine Scharlachinfektion, seitdem ist er nicht mehr so richtig fit gewesen, hat sich krank gefühlt, hat sich nachmittags hingelegt, aber dass er eben so, ja, so krank war mit so hohem Fieber, dass sein Fuß geschmerzt hat. Er hat sich auch ständig übergeben, ihm war schlecht, das hat die Mutter so alarmiert, dass sie dann den Notarztwagen gerufen hat. Die beiden kamen um 19.30 Uhr eben in den Camperhof. Die Ärztin, die dort Dienst hatte, hat eine kurze Übergabe mit dem Krankenwagenfahrer gemacht und sagte dann, sie kommt gleich. Und dann gleich, sagte die Mutter mir, sei um 22.30 Uhr gewesen. Also doch 3 Stunden später. In der Zeit ging es Raphael nicht gut. Die Mutter sagte, sie hätte richtig genervt, aber vom Pflegepersonal hätte sie dann gehört, bloß weil sie mit dem Krankenwagen reingekommen wäre, müsste sie nicht meinen, sie käme eher dran. Das wurde ihr offensichtlich, so hat sie es berichtet, unterstellt. Sie hätte die Fiebermittel nicht richtig dosiert und sie sagte auch, ihr wurde dann Kühlakku gebracht, aber es wäre immer ein anderer Notfall da gewesen. Die Assistenzärztin hat dann Blut abgenommen und einen Rachenabstrich gemacht und dann kamen die beiden auf ein Zimmer und da bekam Raphael dann zum ersten Mal eine Infusion mit Kochsalzlösung. Nachts wurde das Kind nochmal geholt, ich glaube das war gegen 12:30, um einen Ultraschall vom Bauchraum zu machen, aber der war unauffällig. Aber Raphael ging es schlecht. Und die beiden haben dann versucht zu schlafen und das ging ihm von Stunde zu Stunde schlechter. Am nächsten Morgen, ja, man hat gemerkt, ihm war immer noch übel, er hat sich nach wie vor übergeben, aber es kam gar nichts mehr. Er hatte Schmerzen überall und immer noch Fieber und irgendwann war er desorientiert, also verwirrt.
Was heißt das genau? Also was hat dir die Mutter erzählt? Wie hat sie ihr eigenes Kind wahrgenommen in dem Moment?
Also Raphael war immer sehr klar, sehr pointiert und in dem Moment hat er auch, wenn ich mich richtig erinnere, Dinge gesehen, die nicht da waren. Und also man hat gemerkt, er ist nicht mehr richtig, also orientiert. Er ist verwirrt und das ist übrigens auch eines der Merkmale von Sepsis. Und dann kam auch eine Ärztin und hat Wochentage abgefragt und die konnte er klar benennen. Und dann kam der Oberarzt und hat sich mit ihm über Fußball unterhalten. Und auch da antwortete Raphael klar. Die Mutter sagt heute, er wollte das besonders gut machen. Er war ein Kämpfer, leider, sagt sie.
Leider, weil man natürlich im Nachhinein sagen muss, das hat offenbar dazu geführt, dass das vielleicht ein bisschen weniger alarmistisch gesehen wurde,
richtig,
als man es hätte sehen sollen, weil in dem Moment im Gespräch wirkte er wohl fitter, als er war.
Richtig. Also er wirkte klar. Die beiden haben weiterhin gewartet und die Mutter sagte, es ging ihm wirklich immer schlechter, man konnte dabei zusehen. Sie hat das dem Pflegepersonal gesagt, so er berichtete sie uns, aber erst zum Schichtwechsel. Als neue Pflegepersonen kamen, ist dann was passiert. Der Arzt wurde nochmal alarmiert und dann wurden die Mediziner offensichtlich schnell. Dann ist ganz viel passiert. Nathalie Berges-Heilmann hat erzählt, dann hätten 10 Leute an dem Kind gerobbt, so wortwörtlich. Er sei dann auch auf die Intensivstation gekommen, Es wurde literweise Flüssigkeit in ihn reingepumpt, so sagte sie, also ich zitiere das. Und Raphael hat wohl durch die Flüssigkeit immer weniger Luft gekriegt, hatte dann Angst. Sie sollte mit dem Kind sprechen, hat ihm dann von dem Spiel am kommenden Freitag erzählt. Fußball, wie gesagt, war sein Leben. Und irgendwann sollte sie aus dem Zimmer gehen und sie sagt, sie wurde gegen ihren Willen eben aus dem Zimmer gebracht. Ihr Sohn hat ihr hinterhergerufen, Mama, ich kriege keine Luft, ich habe Angst. Ja, und das war das Letzte, was sie von Raphael hörte. Zwischenzeitlich war der Vater und die Großmutter waren im Krankenhaus, sind dann zur Intensivstation gegangen. Da wurde Raphael schon reanimiert. Und die Eltern und die Großmutter warteten, wussten nicht so richtig, was passiert, dachten, dem Kind wird geholfen. Und irgendwann kam ein Arzt und sagte, sie können zu Raphael, aber nur noch, um sich zu verabschieden.
Und das Ganze also tatsächlich nur einen Tag, nachdem er ins Krankenhaus gekommen war.
18 Stunden später.
Jetzt haben wir mehrfach das Wort Sepsis schon in den Mund genommen, haben es hier und da auch schon mal angerissen zu erklären. Sepsis, was ist das eigentlich genau? Du hast dich ja, wie du gesagt hast, auch länger damit beschäftigt, hast auch mit Experten gesprochen. Wie kann man es zusammenfassen? Was ist dieses Krankheitsbild?
Also Sepsis wird ja als Blutvergiftung bezeichnet, fälschlicherweise. Es gibt verschiedene Fehlinformationen. Es müsste immer eine offene Wunde da sein. Es gäbe diesen blauen Strich, der sich zum Herzen zöge. Das ist so alles nicht richtig. Sepsis ist die schwerste Verlaufsform einer Infektion, einer lokalen Infektion. Die entsteht, wenn die körpereigenen Abwehrkräfte nicht mehr in der Lage sind, diese lokale Infektion im Griff zu halten, also die Ausbreitung nicht verhindern können. Und die Erreger in den Blutkreislauf geraten. Dann geht der ganze Körper auf Alarm und greift auch die eigenen Organe an, was letztendlich im schlimmsten Fall, also im finalen Fall dann dazu führt, dass auch die Organe versagen.
Ja, also tatsächlich eine ziemlich häufige Todesursache in Deutschland und gerade auch bei Kindern die zweithäufigste Todesursache. Richtig. Denn es ist nicht sehr einfach, das zu erkennen, weil die Symptome eben teilweise schwer zuzuordnen sind. Trotzdem sagen Fachleute, es gibt so ein paar Dinge, auf die man achten kann und ein paar Methoden, die man präventiv einsetzen kann, um die Sterblichkeit oder die Wahrscheinlichkeit zumindest zu verringern. Was hast du da erfahren?
Also es gibt verschiedene Ansätze, Sepsis zu verhindern. Zum einen sagt Professor Konrad Reinhardt von der Sepsis-Stiftung, müssen die Leute erstmal wissen, wie sie Sepsis erkennen. Eben unter anderem an einem nie gekannten Krankheitsgefühl, an auch blauen Lippen und wie Raphael das hat. Also es gibt einen sehr, sehr guten Flyer von der Sepsis-Stiftung, der eben die Frühwarnzeichen und auch die akuten Anzeichen auflistet. Da kann sich jeder gerne informieren, auch bei Kindern. Es gibt einen extra Kinderflyer.
Wir verlinken die Informationsmaterialien auch in der Podcast-Beschreibung. Da kann jeder nochmal genauer nachschauen, der uns jetzt zuhört, der das genauer wissen will. Das stellen wir zur Verfügung.
Richtig. Das unterscheidet sich auch von den Anzeichen bei den Erwachsenen zum Teil. Wichtig, so Konrad Reinhardt, ist, dass die Leute das überhaupt wissen. Denn bis vor kurzem war zum Beispiel Sepsis noch nicht mal in Erste-Hilfe-Kursen Thema. Und zum einen müssten eben die Laien informiert werden durch Kampagnen. Es gibt jetzt eine Kampagne, Deutschland erkennt Sepsis, die allerdings, so der Vorsitzende der Sepsis-Stiftung, nicht besonders gut mit finanziellen Mitteln ausgestattet ist. Und er nimmt gerne das Beispiel mit AIDS. Damals gab es wirklich viel Information von ganz normalen Menschen, die darüber aufgeklärt wurden, woher HIV kommt und so weiter, wie sich das äußert.
Auch in dem Fall, weil es ja auch eine Krankheit war, über die es sehr viel Unwissen und falsches Wissen gab, auch Stigmata. wo man aber geschafft hat, mit Informationskampagnen eine große Sensibilisierung in der Bevölkerung herzustellen.
Genau, richtig. Und das wünscht er sich eben auch für Sepsis. Es ist auch so, dass in den Krankenhäusern geschult werden muss, und zwar immer wieder, dass auch die Regierung das eben fördern muss, dass es bestimmte Qualitätsstandards geben muss, um Sepsis zu verhindern, um diese Todesfälle zu vermeiden, weil er sagt, die meisten wären vermeidbar. Und wir sprechen hier von 85.000 Leuten, also Menschen im Jahr.
Jetzt war es ja so, dass Raphael tatsächlich nicht in irgendeine Einrichtung gekommen ist, sondern tatsächlich in eine sehr bekannte, sehr große Einrichtung, die als Kinderklinik sich ja eigentlich genau auf dieses Thema auch spezialisiert hat. Und es ist wohl auch so, dass einige der Vorschläge und Empfehlungen zur Prävention von Sepsistoden im Kemperhof eben auch umgesetzt werden und zumindest theoretisch funktionieren sollten. Wir wollen noch mal ein bisschen genauer auf die Rolle der Klinik achten, denn wie gesagt, die Familie möchte nicht anklagen. Man konnte aber schon feststellen, die haben sich in einigen Fällen doch auch nicht besonders gut aufgehoben gefühlt.
Ja, weil die Mutter das Gefühl hatte, sie wird nicht wirklich ernst genommen. Und auch die Großmutter sagte das zum Schluss, dass Mamas nicht gehört werden. Das fände sie schwierig. Wobei der Kemperhof ist seit 2021, seitdem es diese Initiative gibt, Teil der Sepsis-Initiative. Das sagte mir die Pressesprecherin und der Chefarzt, Dr. Thomas Nüßlein. Dort gibt es tatsächlich Fachleute, Fachärzte, die sich genau in diesem Bereich bewegen. Also wenn es um Infektionen geht, die auch im Krankenhaus würde darauf geachtet, dass das Personal geschult sei, dass es auch immer wieder Auffrischungen dieser Schulungen gibt, woran man Sepsis erkennt, wie man sie behandelt. Also das passiert alles dort. Und so sagte der Chefarzt, die Kinder, die im Kemperhof an Sepsis versterben, seien Einzelfälle. Das würde ich auch gerne einfach so stehen lassen. Und dass trotzdem das Ergebnis einer Studie von 2010 bis 2016 anführen, die untersucht hat, die in Deutschland Krankenhäuser untersucht hat und geschaut hat, gerade im Bereich Kinder zwischen 0 und einschließlich 19 Jahren, wie hoch die Krankenhaussterblichkeit ist. Und die liegt bei 16,6%. Und 11,5% der Kinder, die dort sind, also in einem Krankenhaus sind, pädiatrisch behandelt werden, sind Sepsisfälle, haben Sepsis.
Das heißt, es gibt natürlich einerseits die Statistik, die gewisse Dinge aussagt. Es gibt den unumstößlichen Fakt, dass jedes Kind, was stirbt, natürlich eine absolute Tragödie ist. Und dann ist es natürlich so, jeder kennt das, in jedem Bereich, in jedem Beruf, den ein Mensch ausübt, läuft mal irgendwas nicht so, wie es laufen sollte. Und leider ist es eben so, wenn im medizinischen Bereich etwas nicht wunschgemäß läuft, dann hat das halt ganz oft schlimme Folgen, vielleicht sogar manchmal den Tod eines Menschen. Trotzdem ist ja auch die Tatsache, die Familie fühlte sich auch im Nachhinein bei der Seelsorge, bei der Nachsorge nicht angemessen aufgehoben und hat sich mehr Support gewünscht.
Also sehr, die Familie hat sich insgesamt mehr Unterstützung gewünscht, schon im Krankenhaus. Also die Mutter fragte auch nach einem Antibiotikum schon an dem Abend, als Raphael ins Krankenhaus kam. Und da hieß es, so sagte sie, kein Antibiotikum ohne Diagnose. Dabei ist ein Antibiotikum bei Sepsis wirklich, also da geht's weniger um Stunden als um Minuten. Sobald das sich ein Anzeichen von Sepsis zeigt, sollte ein Antibiotikum gegeben werden. Selbst wenn noch keine Diagnose da ist, die Blutwerte noch nicht vorliegen, also eben breit gefächertes. Und sie nannte als Begründung der Ärzte, Antibiotikaresistenzen sollten vermieden werden. Dazu sagte Professor Konrad Reinhardt, also auch wörtlich, es gäbe seiner Ansicht nach hundertmal mehr Menschen, die sterben aus Angst vor Antibiotikaresistenzen als wegen Antibiotikaresistenzen. Und aber das Krankenhaus hat eben, also Dr. Nüßlein hat keine Antwort gegeben, die sich wirklich auf Raphael bezieht. Das war eher verklausuliert und er, das würde ich gerne vorlesen, das hat er geschrieben, lässt man den Begriff Breitbandantibiotikum unbeachtet. Ist genau das Konzept einer umgehenden antibiotischen Therapie nach den ersten Alarmzeichen für die Diagnose Sepsis zur Anwendung gekommen? Also das ist die Antwort des Krankenhauses.
Des Chefarztes,
genau.
Was heißt das für Laien? Kannst du es nochmal übersetzen?
Also das, so verstehe ich das. Ich bin ja wirklich selber auch Laie, dass das Krankenhaus ein Antibiotikum eingesetzt hat. In dem Moment, als es erkannt hat, dass es sich um Sepsis handelt. Also so verstehe ich das. Gut, das war ein Punkt natürlich auch, dass das Pflegepersonal die Mamas einfach nicht ernst nimmt, wie Gabriele Berges, die Oma von Raphael, beklagte hinterher bei unserem Gespräch. Und auch bei der Seelsorge, als Raphael gestorben war, als die Familie wirklich unerwartet mit dem Tod des 9-Jährigen konfrontiert war. Also im Krankenhaus selbst, es gab einen Notfallseelsorger, so wie die Mutter mir aber sagte, sie stand unter Schock, sie war gefasster als der Notfallseelsorger, der sie betreuen sollte. Sie hat sogar gesagt, sie hatte das Gefühl, sie ist gefasster als er, also sie müsste ihm noch so ein bisschen helfen. Und er hat ihnen das Parkticket entwertet und sie sind dann nach Hause gefahren mit dem eigenen Auto. Nachdem sie gerade ihren älteren Sohn verloren hatten, mussten dem Kleinen sagen, was passiert ist, mussten wenige Tage später den 6. Geburtstag des kleinen Bruders feiern, der in dem Jahr auch eingeschult wurde. Also sie mussten weitermachen, obwohl sie im Prinzip die Kraft nicht dazu hatten. Und Nathalie Berges-Heilmann und Gabriele Heilmann haben das so formuliert, sie haben gesagt, das ist ein Albtraum und du wachst daraus nicht mehr auf. Und sie haben damals auch also psychologische Unterstützung gesucht, Unterstützung bei Selbsthilfegruppen, haben für sich zum einen das Richtige nicht gefunden und zum anderen das, was sie gefunden haben, also eine Reha-Maßnahme für Familien, die einen solchen Verlust erlitten haben, die haben sie erst für dieses Jahr Juni bekommen, also 15 Monate nach dem Tod von Raphael. Und in der Zeit war die Familie und ist die Familie alleine und auf sich gestellt.
Ja, auf jeden Fall eine sehr besondere Geschichte, die du da aufgeschrieben hast, die einen wirklich auch mitnimmt. Man merkt das auch an deinen Worten, man merkt aber auch an dem Text, wie sehr du dich damit befasst hast, wie viel du dort in Erfahrung gebracht hast, sowohl von der Familie als eben auch von Fachleuten und auch vom Krankenhaus selber. Große Empfehlung, das einfach auch nochmal nachzulesen, und alle, die uns zuhören, den Text werden wir auch verlinken, da kann man das alles nochmal im eigenen Tempo sozusagen sich auch zu Gemüte führen. Es ist eine schlimme Geschichte, die können wir jetzt auch nicht in einem Podcast zu einem guten Ende führen, das ist völlig klar. Trotzdem möchte ich dich gerne fragen, Maja, nach der Recherche, nachdem du auch jetzt so viel Zeit damit verbracht hast, darüber zu reden, das Ganze aufzuschreiben, was nimmst du mit aus der Geschichte? Was sind deine Erkenntnisse jetzt aus diesem Thema?
Meine Erkenntnisse sind, dass ich für mich einfach auch stärker darauf achte, woran erkenne ich Sepsis, dass ich stärker hinhöre. Und das ist ganz interessant. Ich meine, du kennst ja auch jemanden, der an Sepsis erkrankt war. So geht mir das seither ständig. Seitdem das für mich ein Thema ist, kenne ich auf einmal ganz viele Menschen, die zumindest jemanden kennen, der Sepsis hatte. Für mich ist aber wichtig, und damit möchte ich dem Wunsch der Familie stattgeben, dass ich, und das ist auch mein Wunsch, dass sich möglichst viele Menschen jetzt damit auseinandersetzen, dass sich vielleicht sogar in der Politik was bewegt. Denn wenn ich mir vorstelle, der Tod von Raphael wäre vermeidbar gewesen, wenn verschiedene Menschen mehr gewusst hätten, genauer hingesehen hätten, wenn das präsenter gewesen wäre, dann ja, dann wünsche ich mir genau das, dass ich vielleicht die Hörerinnen und Hörer informieren, dass sie auf die Seite Deutschland erkennt Sepsis schauen, dass sie sich bei der Sepsis-Stiftung, die wirklich eine sehr interessante Seite hat, informieren und dass Raphaels Tod nicht umsonst gewesen ist.
Dieser Podcast, RZ Insight, ist ja ein Podcast für Geschichten aus Koblenz und der Region. Manchmal sind die ein bisschen lockerer. Heute war es natürlich ein ernstes Thema. Aber auch da gilt der alte Journalistensatz, sagen, was ist. Ich glaube, wir konnten das heute ganz gut hinkriegen, gemeinsam mit meiner Kollegin Maya Wagner. Ich habe mich gefreut, dass du gekommen bist, dass wir miteinander sprechen konnten. Vielen Dank an euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, fürs Dabeisein. An dieser Stelle noch der Hinweis: Ihr könnt uns natürlich auf Spotify oder dem Podcast-Player eurer Wahl abonnieren und erhaltet so auch immer eine Benachrichtigung, wenn die neueste Folge erschienen ist. Mein Name ist Finn Holitzka. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.